my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 23. Juli 2020, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg, durch Konrad. Zum Themenüberblick. Besetztes Haus in Konstanz. Radio Dreieckland berichtete über die Besetzung der Markgrafenstraße 10 in Konstanz. Jetzt, am Mittwoch, wurde das Haus gegen 5 Uhr durch die Polizei geräumt. Im Gebäude waren noch 9 Männer und 5 Frauen. Laut Polizei verlief die Räumung ohne Zwischenfälle. Den Besetzern droht nun eine Strafverfolgung wegen Hausfriedensbruchs. Platzverweise wurden ausgesprochen. In diesem Falle bringe ich den Bericht über die Besetzung Markgrafenstraße 10 in Konstanz vor der Räumung. Unser Kollege Michel war im Gemeinderat. Dort gab es den Vereinsbericht aus Freiburg und er wird von Michel natürlich kommentiert. Und Stuttgart 21 weiter im Planungschaos. Das heißt, nichts Neues aus Stuttgart. Oder doch?
Am vergangenen Samstag, den 18. Juli, wurde die Markgrafenstraße 10 in Konstanz am Bodensee von AktivistInnen besetzt. Bis zum heutigen Montag wurde das Haus noch nicht geräumt von der Polizei. Das heißt, die AktivistInnen sind noch drin im Haus und ich konnte sie erreichen, um ein paar Fragen zu stellen. Ganz zum Anfang, warum habt ihr eigentlich das Haus besetzt?
Die Mieten in Konstanz sind mit die höchsten in ganz Deutschland. Ich weiß nicht genau, ich habe die Zahl gehört, dass die Menschen 2/3 ihres Einkommens aufwenden müssen für die Miete. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob die Zahl stimmt. Auf jeden Fall ist es hier extrem teuer. Studierende zahlen laut einer Studie der Uni Maastricht von 2019 die höchsten Mieten überhaupt in Deutschland für Studenten, mehr noch als in München. Und ja, das ist natürlich schwer tragbar und wir haben gedacht, da muss gehandelt werden und es wird sogar neu gebaut, aber Wohnungen stehen leer, weil sie nur als Spekulationsobjekte dienen. Das kennen, glaube ich, die meisten zu Genüge und das ist überall ein Problem und in Konstanz ganz enorm, weil hier eben die Preise so hoch sind. Ja, und das wollen wir nicht länger hinnehmen. Speziell dieses Haus steht seit 10 Jahren leer und verfällt und wir wollen es erhalten. Wir wollen, dass das wieder bewohnbar ist, dass Menschen sich das leisten können, da zu wohnen. Ja, und wir wollen es einfach dort auch irgendwie wieder wohnlich einrichten nach und nach. Ja, und wie wir das Haus weiter nutzen wollen. Wir haben schon angefangen, ein Infocafé unten in die Ladenzeile, in die ehemalige, zu bauen. Mit Infomaterial, mit einem Umsonstladen. Und es gibt den ganzen Tag Kaffee, Kuchen, lecker Essen, was auch die Nachbarschaft viel vorbeibringt. Also Stimmung ist super. Und ja, in den Räumen soll eben ein Kaffee ein offener Raum für alle werden. Der U-Laden soll ausgebaut werden. Vielleicht entsteht auch eine kleine Leseecke mit Büchern. Genau, und in den 3 Stockwerken drüber, da soll natürlich Wohnraum entstehen. Und der ist zum guten Teil auch schon nutzbar. Also es gibt viele Zimmer, die in wunderbarem Zustand sind. Die Wohnung ganz oben ist sogar eigentlich in Top-Zustand. Drunter gibt es Räume mit Schimmel, 1 Stockwerk während der Renovierungsarbeiten verlassen worden. Aber auch das können wir hinkriegen und dann ist da eine Menge Wohnraum für Menschen.
Wie ist die Reaktion aus der Nachbarschaft von den AnwohnerInnen und von der Stadtpolitik, beziehungsweise auch vor allem, wie hat die Polizei auf die Besetzung reagiert?
Ein Großteil der AnwohnerInnen zeigt sich sehr solidarisch und unterstützt uns viel mehr, als wir uns das vorgestellt hatten. Wir bekommen super viel Zuspruch, Essen, Getränke, können unsere Wasservorräte auffüllen. Matratzen haben wir geschenkt bekommen von einer Nachbarin. Es gibt so viel Unterstützung, das hätten wir überhaupt nicht gedacht. Den ganzen Tag kommen Besuch vorbei aus der Nachbarschaft, aus der ganzen Stadt. Lässt sich das Haus zeigen. Manche helfen sogar direkt mit irgendwie. Der Garten wurde sofort nutzbar gemacht. Der war ganz zugewuchert. Den haben wir jetzt freigeschnitten. Also es ist wirklich über die Maße, uns da irgendwie entgegengekommen wird und geholfen wird. Es gab auch mehrere Gemeinderatsmitglieder, die in den letzten 2 Tagen da waren. unter anderem von der rhein-grünen Liste, ein Bürgermeisterkandidat, der Mitglied der SPD ist, aber parteilos antritt, und noch mehrere andere, die uns auf jeden Fall unterstützen wollen. Wir wollen sogar dafür sorgen, dass uns das Wasser wieder angestellt wird. Besagte Gemeinderatsmitglieder haben wir erfahren, haben heute Fraktionssitzung, in der die das ansprechen werden, diese Hausbesetzung, und in der sie auch versuchen werden, schon mal Hebel in Gang zu setzen, dass uns das Wasser angestellt wird, was natürlich schon mal super hilfreich wäre. Und am Donnerstag ist Gemeinderatssitzung, und sollten wir bis dahin durchhalten, dann werden diese Leute das auch im Gemeinderat dann noch weiter vorantreiben und klar machen, dass sie uns da unterstützen. Also mehr, als wir uns überhaupt erhofft haben am Anfang. Natürlich sind die einzigen, die nerven, die Polizei. Die stehen mit einer Streife an der nächsten Ecke, etwa 50 bis 70 Meter entfernt, und eine zweite Streife steht in der nächsten Parallelstraße permanent. Ja, die haben anfangs viele Fotos gemacht. Mittlerweile lassen sie uns zum Glück in Ruhe. Die sehen, glaube ich, auch, dass die Nachbarschaft ein- und ausgeht und sich freut, und auch eben Menschen aus der Stadt, also aus dem Gemeinderat. Nachts, heute Nacht, gab es keine Räumung, wie wir zunächst befürchtet hatten. Die sind lediglich um drei, sind sie mit drei Streifen vorgefahren und haben das Blaulicht angemacht, und zwei PolizeibeamtInnen waren im Garten hinten und haben da mit ihren Taschenlampen rumgefuchtelt. Das war wohl einfach ein Versuch, uns ein bisschen zu stressen und mal nachts die Menschen, die sich für ein paar Minuten ausruhen wollten, aus dem Bett zu ärgern. Aber ansonsten war es ruhig, und ja, wir sind ganz guter Dinge, dass der Tag heute auf jeden Fall wieder gut wird und wir noch mehr Kontakt kriegen zur Nachbarschaft. Genau. Unterstützung aus anderen Städten gibt es auch. Es waren aus dem Umkreis schon Leute da und haben sich's angeschaut und auch gesagt, dass sie es in ihren Kreisen weitertragen.
Wisst ihr, wie es jetzt dann weitergeht mit der Hausbesetzung selber? Also ob eine Räumung ansteht und auch was ihr mit diesem Haus jetzt machen werdet in nächster Zeit?
Wir haben Kontakt hergestellt zum Eigentümer gestern. Sehr unerwartet. Der war 10 Jahre lang nicht auffindbar, wohl, haben wir gehört. Und wir haben es im Vorfeld auch nicht. Jetzt hat sich da tatsächlich ein Kontakt hergestellt. Und der Mensch hat bereits Anzeige gestellt gegen uns, ist aber bereit, einen Brief von uns mit guten Absichten entgegenzunehmen. Und der wurde verfasst. Und ja, wir wollten dem Menschen sagen, dass wir nicht daran interessiert sind, seine persönlichen Gegenstände oder die Unterlagen aus dem Büro, das vorher dort untergebracht war, irgendwie zu beschädigen oder zu sichten oder irgendwas dann tun. Die Sachen sind sicher verstaut. Sie sind verschimmelt, aber das liegt nicht an uns. Genau, aber wir suchen auf jeden Fall den Dialog. Wir möchten das Haus instand setzen und bewohnbar machen und können die Sachen von dem Menschen auch gern nach draußen bringen oder irgendwie anders damit verfahren. Also das ist jetzt gerade die höchste Priorität, dass wir da in Dialog treten. Des Weiteren steht natürlich die Sanierung an, Bauarbeiten. Wir werden in dem einen Stockwerk den Boden neu verlegen, werden den Garten weiter ausbauen und nutzbar machen. Genauso die öffentlich nutzbaren Räume und natürlich den Schimmelbefall in Bädern und Küchen versuchen irgendwie zu bearbeiten und rauszukriegen. Ja, das sind jetzt mal so die nächsten Punkte. Ja, wenn Menschen uns helfen wollen oder uns kontaktieren, wir sind die meiste Zeit erreichbar über grafi.noblogs.org. Da kann man einfach eine Mail schreiben. Da liest zumindest tagsüber jemand mit. Nachts wird auch ab und zu. Ja, und natürlich, was uns noch viel mehr freut, ist, wenn Menschen einfach vorbeischauen. Also es sitzt immer jemand vorm Haus, die Tür ist offen, kommt vorbei. Auch gern MitstreiterInnen, die sich einbringen wollen. Einfach nur Besuch, alle sind willkommen. Quatscht uns an, schaut vorbei. Kalte Getränke freuen uns immer sehr. Ja, und wo uns akut sehr geholfen wäre, falls ein Mensch vorbeikommen könnte, der oder die sich mit Schimmelbefall auskennt, damit wir das Problem gleich als nächstes angehen können, weil dann wäre die Küche auch wieder nutzbar. Im Moment kochen wir mit Elektroplatten den Schimmel daraus. Ja, kommt vorbei, sagt weiter. Grafi bleibt.
Das war ein Interview mit einem der AktivistInnen, die die Markgrafenstraße 10 in Konstanz am vergangenen Samstag besetzt haben. Aktuelle Informationen gibt es unter grafi.noblogs.org im Internet.
Und wie angekündigt, haben wir unseren Korrespondenten aus dem Hauptausschuss, dem Gemeinderat, den Michel am Apparat. Hallo.
Guten Morgen.
Es gibt einen Finanzbericht vom letzten Jahr. Die Stadt Freiburger Stadtbau hat ihren Finanzbericht 2019 vorgelegt. Die Stadt Freiburg. Für dieses Jahr wird es ja wahrscheinlich nicht so rosig aussehen, weil da eben schon einige Millionen wohl fehlen. Nicht nur in dieser Kommune, sondern auch im ganzen Ländle. Und da soll es ja dann auch Entlastung geben von Bund und Ländern. Erzähl doch mal, wie es letztes Jahr aussah, so finanzmäßig.
Finanzmäßig im letzten Jahr. Da hat die Stadt einen kräftigen Plus nochmal zusätzlich zu den geplanten Plus des Finanzmittelüberschusses erwirtschaftet. Nochmal 9 Millionen zusätzlich, die in die Rücklagen gestellt werden können und als Kassenmittel für das nächste Jahr, also das laufende Jahr, zur Verfügung standen und insofern auch die Liquiditätsprobleme in diesem Jahr durchaus abgemildert haben. Aber zunächst mal doch nochmal zurück vielleicht zum Gesamttableau dieses Haushaltsausschusses. Es ist ja der einzige Punkt, der da diskutiert worden ist, ist der aktuelle Finanzbericht 2020, wie jetzt die Corona-Krise, welche Löcher in den Haushalt reicht. Aber zum Beispiel ganz andere Punkte wurden gar nicht verhandelt. Und das ist denn schon ein bemerkenswerter Vorgang. Ich habe schon vor einem Jahr als Berichterstatter für Radio Dreieckland bemängelt, dass der Gemeinderat damals die Pläne bzw. die Jahresergebnisse des Vorjahres, also 18 dann, der städtischen Gesellschaften bzw. der Gesellschaften, an denen die Stadt eine qualifizierte Minderheitsbeteiligung wie die Berdenova hat, beschließt und auch über die Lageberichte und ihre Entwicklung beschließt, ohne dass die Lageberichte einfach vorliegen. Und das genau der gleiche Vorgang hat jetzt gestern auch wieder stattgefunden. Ob das noch im Gemeinderat dann nächste Woche diskutiert wird, kann man mit Fug und Recht in Frage stellen, obwohl die Geschäftsführer auch für diese Sitzung dann eingeladen worden sind, wo es dann wieder Dankesadressen über die positiven Abschlüsse gibt. Aber im Prinzip wäre das natürlich eine absolut zu erörternde Frage. Der Haupt- und Finanzausschuss ist das zuständige Gremium für den Gemeinderat, sowas qualifiziert vorzuberaten. Die Weigerung der Gemeinderäte aller Fraktionen, darüber auch nur ansatzweise zu reden, ist eher ein Armutszeugnis, weil diese Ergebnisse ja sehr wohl auch außerhalb der Gesellschaften, ob es die VAG ist, ob es die Stadtbau ist, ob es die Badenova ist, natürlich von Relevanz für das Leben von vielen Menschen in dieser Stadt sind. Und die Nicht-Auseinandersetzung damit führt dann dazu, dass dann ein Stadtrat wie der Stadtrat der FDP Fieg dann so eine Fake News in die Welt setzen kann während des Ausschusses bei der Debatte um den Finanzbericht, wo es um die Schuldenlage des Gesamtkonzerns Stadt ging und dann die Bilanzsummen aller Unternehmen verwechselt mit dem Schuldenstand. Er behauptet es nämlich, dass es 1,6 Millionen, waren es 1,6 Millionen, was er sagte? Ja, 1,6 Millionen Schulden gab. In Wirklichkeit gibt es aber nicht 1,6 Millionen Schulden, sondern 1,6 Milliarden Schulden, sondern 600 Millionen weniger, eine Milliarde, die natürlich zugerechnet sind und zu großen Teilen auf Basis der Kreditaufnahmen der städtischen Gesellschaften gehen.
Und mit Lagebericht ist jetzt einfach gemeint, dass man einen Bericht der aktuellen Lage, Finanzlage hat, oder?
Ja, das ist verpflichtend nach dem Bilanzrecht. Das heißt, man muss wissen, wie wird sich in den nächsten Jahren das entwickeln. Also um mal ein Beispiel zu nehmen, wenn die Stadtbau zum Beispiel Flüchtlingsunterkünfte baut, ja, dafür Zuschüsse bekommt. Oder wenn die Stadtbau sagt, okay, wir rechnen uns eigentlich mal arm, insofern wir zum Beispiel die Zuschüsse, die wir von Land- und Bundesmitteln bekommen, nicht bilanzieren, aber gleichzeitig doch in den Mietkalkulationen drin haben, dann sind das alles so Sachen, die stehen in diesen Lageberichten drin. Und auch die künftige Entwicklung, also die Frage, wird da es bleiben bei der 50er-Quote? Der Gemeinderat hat jetzt gesagt, 30% Eigentumsquote Leute sollte die Stadtbau bauen. Also was steht da drin in den Lageberichten und wie das Umfeld, das wirtschaftliche Umfeld beurteilt wird? Und wird dann praktisch nur in diesen Gesellschaften beziehungsweise dann in die Archive geschickt, dass es auf dem E-Bundesanzeiger dann veröffentlicht wird. Und das sind so Sachen, die braucht man, wenn man qualifiziert diskutieren will darüber. Der Gemeinderat scheint es nicht zu wollen.
Okay, Michael, danke für diesen kurzen Bericht. Ich habe
halt,
hier auch noch ein paar Stichworte stehen tatsächlich.
Ja, genau.
Also hier steht auch noch EFTM, Stadion, Freiburger Stadtbau. Wovon möchtest du denn sprechen nochmal?
Ich würde jetzt ganz gerne nochmal über, weil im Umlauf sind ja Zahlen praktisch, dass Corona ungefähr den Haushalt belastet mit 77 Millionen Euro. Das war ein Datum, das in die Welt gesetzt worden ist vom Lokalchef der Badischen Zeitung, dem Kollegen Mauch. Der beruhte auf einer Punktgeschichte, die der Worst Case sein könnte. Das wären bezogen auf die 1 Milliarde Stadthaushalt ungefähr 7,7%. Jetzt der Finanzbericht, der jetzt vorgelegt worden ist, geht von wesentlich weniger Defizit aus. Er geht, dass ungefähr 37 bis 38 Millionen Euro bei der Stadt hängen bleiben. Und da ist noch ein offener Punkt, nämlich die Mindererlöse der VAG, die ausgeglichen werden müssten durch den Stadthaushalt. Da gibt es eine Ankündigung des Bundes, dass dort 90 bis 100%, das ist noch die strittige Frage, gegebenenfalls ersetzt werden. Also diese 10 Millionen, die in diesen 38 Millionen noch enthalten sind, als potenziell durch den Stadthaushalt zu deckende Millionensumme, die fallen wahrscheinlich auch weg. Ob nun in diesem Jahr oder erst im nächsten Jahr, das wird man ja erst sehen im Herbst ungefähr. Also das heißt, im Prinzip ist das, was jetzt schon so gemacht worden ist, darauf zu sagen, oh, jetzt müssen wir aber auch harte Schnitte und so weiter machen, was insbesondere so Parteien wie die sich dem neoliberalen Maximierungsprinzip unterworfen sehen, wie FDP und Freie Wähler und die AfD, das ist im Prinzip nicht in der Dramatik so stark, wie es zu sein scheint oder sich abzeichnete oder wo die Badische Zeitung oder der Badische Verlag des Herrn Poppen darüber die Propaganda gemacht hatten. Auf der anderen Seite ist ganz interessant, dass so bestimmte Sachen dann auch geschoben werden, wie zum Beispiel Flüchtlingsunterkünfte etc., dass die dann hergestellt werden und insofern auch das Ergebnis dann sich daraus reduziert, im Investitionshaushalt zumindest. Das sind so Aspekte, die in diesem Hauptausschuss zwar andiskutiert worden sind, nicht in den konkreten Projekten, da kam dann immer die Aussage des Oberbürgermeisters, oh, da müsste man ja in die nicht öffentliche Sitzung gehen, weil ja jetzt hier wieder die Öffentlichkeit in Form der Pressevertreter, also Badische Zeitung Radio Dreieckland, anwesend ist. Und er würde das gerne lieber erst einmal in einem internen Runde des Haupt- und Finanzausschusses vorberaten, bevor dort konkretere Daten über diesen Finanzbericht hinaus sind. Aber Stand jetzt, was war das jetzt genau der Stand? Ich muss jetzt mal gerade gucken, das war, glaube ich, Ende Stichtag 5.6.20, 9.7.20, beläuft es sich auf 38 Millionen, die Corona-bedingten Mindereinnahmen bzw. mehr Ausgaben oder Mehraufwendungen, das sind hauptsächlich Mindereinnahmen, die Stadt hat.
Also Entlastung für den ÖPNV, der Stadionbau scheint voranzugehen. Michael, vielen Dank für diesen Bericht und die Bewertung der Bericht aus dem Hauptausschuss des Gemeinderats von gestern. Vielen Dank, ciao, ciao.
Ja, und ich mache hier weiter und zwar mit einem alten Spezialthema Stuttgart 21. Das wird uns noch ein bisschen verfolgen. Sprich, die letzte Meldung, die ich da reingekriegt habe, ist, dass die Häuser, die da gebaut werden sollen, auf dem Gelände des Hauptbahnhofes in Stuttgart, dass die erst praktisch in so 10, 15 Jahren bezugsfertig sein werden oder dann werden sie erst anfangen zu bauen. Und bis dahin wird weiterhin an der unterirdischen Haltestation von Stuttgart gebastelt. Ich bin jetzt verbunden mit Martin Butgundke von Stuttgart 21, das ist genauer gesagt vom Aktionsbündnis gegen diesen, ja, gegen diese tiefer gelegte Bahnstation. Erstmal herzlich gegrüßt.
Guten Morgen.
Tjo, ich meine, es gibt aber immer wieder ein paar neue Geschichten. Das heißt eigentlich eine, so eine alte Geschichte, ich habe es vorhin mal versucht anzukündigen, da werden neue alte Ideen gemacht. Das heißt, irgendwie der Kombibahnhof kommt wieder auf. Und zwar Professor Gerd Heimerl, der hat hier durchaus gemeint, dass man jetzt da ein bisschen aufstocken muss, sprich das Ganze ausweiten darf, weil wohl nämlich an die Kapazität von diesem Haltestation da unter Stuttgart doch nicht so richtig ausreicht. Du merkst, dass meine Informationen jetzt nicht so tiefgreifend sind. Wer ist denn überhaupt dieser Professor Gerd Heimerl?
Dieser Professor Gerhard Heimerl hat früher, als jetzt im Ruhestand, das Verkehrswissenschaftliche Institut Stuttgart geleitet von der Universität Hohenheim. Und er ist im Grunde der Vater des Projekts Stuttgart 21, hatte aber etwas anderes damit vor. Er wollte eigentlich den Tiefbahnhof nur als Ergänzung zum bestehenden und bestehend bleibenden Kopfbahnhof sehen. Also wir haben 16, damals noch 17 Kopfbahnhofgleise, laut Stiftung Warentest den drittschnellsten und attraktivsten Großbahnhof Deutschlands. Und den wollte er ergänzen durch einen Tiefbahnhof, auf dem nur die Fernzüge, nur die ICEs dann halten, quer zum Kopfbahnhof, 90 Grad quer dazu. Und dann hat aber die Politik und die Bauwirtschaft entdeckt, dass man doch das Gleisgelände dieses Kopfbahnhofs wunderbar für Immobilien nutzen könnte und dass, wenn man einen größeren Tiefbahnhof baut mit mehr Tunnels, dass dann noch mehr Geld in die Bauwirtschaft geleitet werden könnte. Das wird nicht so gesagt, sondern hat man gesagt, wir bauen einen Tiefbahnhof, der 100% mehr Leistung bringt und natürlich auch einen Taktverkehr ermöglicht, einen integralen Taktverkehr, wie er bundesweit jetzt gerade in Planung ist. Und wir Kritiker haben von Anfang an auch bei der sogenannten Schlichtung mit Heiner Geißler damals schon gesagt, nein, dieser Bahnhof, wenn ihr den Kopfbahnhof auflösen wollt und nur den Tiefbahnhof betreiben wollt, dieser Tiefbahnhof wird deutlich weniger leisten können als der bestehende Kopfbahnhof. Ihr werdet damit nicht zurechtkommen. Und nun kommt Gerhard Heimerl an und sagt, wir brauchen Zusatzbauten, weil der Tiefbahnhof tatsächlich nicht so viel leistet, wie man erwartet hatte. Er begründet das aber damit, dass er sagt, das war damals gar nicht absehbar. Inzwischen wird ja eine Verdopplung der Fahrgastzahlen gefordert und wir haben ein Klimaproblem und müssen deswegen den Bahnverkehr attraktiver machen. Das war aber alles damals schon klar. Das ist die eine Baustelle. Die andere Baustelle ist oben auf den Fildern. Das ist südlich von Stuttgart ein Hochplateau, auf dem der Flughafen sich befindet. Und im Zuge dieses Tiefbahnhofs sollte dann, das war der große Wunsch der Landesregierung von Baden-Württemberg, der Flughafen einen ICE-Anschluss bekommen. Und das hatte zur Folge, dass Tunnelröhren vom Hauptbahnhof unten steil nach oben auf die Filtern gelegt werden mussten, dort ein zusätzlicher Bahnhof noch erstellt werden muss. Und wenn man jetzt die Topografie dort kennt, dann weiß man, man kann dort am Flughafen, wo sich auch die Messe befindet, unmöglich zwischen die S-Bahn, die schon direkt am Flughafen liegt, und die Messe noch die weiteren Gleise für einen Durchgangsbahnhof für ICE setzen. Das führt dazu, dass die dortigen S-Bahn-Anschlüsse immer schlechter werden und eine Erweiterung völlig aussichtslos ist, weil die Gleise, und das ist ganz schwierig immer, weil die Gleise, die S-Bahn-Gleise, per Sondergenehmigung des Verkehrsministeriums Berlin mischgenutzt werden sollen, auch von ICE-Zügen. Man muss sich vorstellen, ICE-Züge auf S-Bahn-Gleisen. Und diese, weil die so unterschiedliche Geschwindigkeiten fahren, ICEs und S-Bahnen, werden die sich gegenseitig ständig stören. Haben wir von Anfang an gesagt, wir Kritiker, aber man wollte das nicht wahrhaben, hat immer wieder neue Behauptungen in die Welt gesetzt. Und jetzt kommt Gerhard Heimerl und sagt, ja, eine dieser Ergänzungsbauwerke müsste sein, ein weiterer Tunnel, der die Gäubahnstrecke, das klingt so heimelig, das ist die Verbindung Stuttgart-Schweiz. Die Verbindung Stuttgart-Schweiz soll nicht über die S-Bahn-Gleise geführt werden, sondern über einen extra Tunnel, der dann an den Flughafen fährt, von der sogenannten Rohrer Kurve aus. Das hieße, und das muss man sich mal deutlich machen, für Stuttgart 21 sind im Stadtgebiet 60 Kilometer Eisenbahntunnel in Bau. Und jetzt werden weitere fast 50 Kilometer Tunnel ins Gespräch gebracht, die notwendig seien, um den Tiefbahnhof eine ausreichende Kapazität zu ermöglichen. Das ist das grandiose Eingeständnis, Stuttgart 21 ist nicht leistungsfähig, ist von vornherein als Murks geplant worden.
50 Kilometer unter Stuttgart, da möchte ich gar nicht an diese Gips-Kolbner-Schicht dran erinnern. Das ist ziemlich schwierig, wenn die zusätzlich noch dazukommen. Ich meine, das mit den 8 Gleisen, die praktisch 17 Gleise ersetzen sollen, da muss praktisch diese Station da unterhalb von Stuttgart ja das Doppelte, sprich 100% mehr bringen, aber mehr ist da eben auch nicht drin. Das klingt irgendwie, dass das extrem teurer wird. Gibt es da irgendwelche Zahlen, die da mal in den Raum geworfen worden sind, beziehungsweise wie ernst ist jetzt dieser neue Vorschlag zu nehmen?
Das ist für uns ganz schwer einzuschätzen, wie ernst das ist, also ob es eine neue Spielkarte nur ist, die da ins Spiel gebracht wird. Jedenfalls ist geplant, es gibt noch gar keine echten Planungen, dafür nur Skizzen. Und es ist geplant, dass diese Tunnels in den Bundesverkehrswegeplan übernommen werden und priorisiert werden dort und finanziert werden deswegen von dem Bund. Und man dann sagen kann, Stuttgart 21 wurde gar nicht teurer, weil die Kosten eben nicht auf Rechnung von Stuttgart 21 gehen, sondern vom Bundesverkehrsministerium dann vom Bund bezahlt werden. Wie hoch die Kosten sein werden, kann man nur mutmaßen, aber es sind unglaublich, es sind wahrscheinlich 2 weitere Milliarden, die man da reinstecken muss für diese Tunnels. Was mir sehr wichtig ist zu sagen, ist auch, Tunnel kommen einem im ersten Moment als wunderbare Möglichkeit vor, können wir doch den Bahnverkehr verbessern, indem wir schwierige topografische oder städtebauliche Probleme unterfahren durch Tunnel. Das ist doch eigentlich eine tolle ökologische Möglichkeit. So wird es auch immer wieder dargestellt von den grünen nahen Verkehrsverbänden VCD und BUND. Aber es wird dabei übersehen, dass Tunnel eine Welt, also dass Stahlbeton weltweit der größte CO2-Emittent ist. Wenn wir die Klimaprobleme in den Griff kriegen wollen, müssen wir massiv weniger an Beton und Stahlbeton verbauen. Wenn wir jetzt hier in Stuttgart, um den ökologischen Bahnverkehr zu ermöglichen, eine weitere unökologische Tunnelorgien planen und umsetzen, dann tun wir gerade das Gegenteil dessen, was passieren muss hinsichtlich der Vorbereitungen oder der Verhinderung des Klimawandels. Wir sind in Gesprächen mit den Verkehrsverbünden, die da immer wieder auch Schritte versuchen, auf uns zuzugehen, aber die im letzten Moment uns, und das finden wir sehr traurig, und da hoffen wir, dass die Verkehrsverbände endlich mal umdenken, dass sie endlich sehen, sie dürfen nicht nur Verkehrsverbände sein, sie müssen Umweltverbände sein, weil wir den ökologischen und den öffentlichen Personennahverkehr ja aus ökologischen Gründen und nicht nur aus Bahngründen verwirklichen wollen. Da hoffen wir, dass die mit uns zusammenarbeiten, auch die Fridays for Future, hoffen wir, dass die jungen Leute, die sind ja kräftig toll dran an den Klimaproblemen, dass die merken, hier in Stuttgart, hier haben wir ein solches Problem. Wir können nicht, wir haben vom Elefant im Wohnzimmer gesprochen, wir reden hier in Stuttgart über kleine Siedlungen, über Wohnbau, den man machen will, über kleine Gleisverbesserungen und so weiter und reden nicht darüber, dass mitten in unserem Wohnzimmer der Elefant steht, dass Stuttgart 21 völlig untauglich ist und wir darüber endlich mal reden müssen. Dieses Projekt muss gestoppt werden. Dieses Projekt muss so lange alle Bauvorhaben und finanziellen und vertraglichen Vorgaben gestoppt werden, bis geklärt ist, wie wollen wir die verkehrliche Zukunft Stuttgarts auf ökologische Beine stellen.
Das war Martin Burgundke zu Stuttgart 21. Das heißt, da wird wiederum ein bisschen was weiterentwickelt, diesmal eher von der Stuttgart 21 Seite. Ich danke auf jeden Fall mal für dieses Gespräch.
Ich danke auch. Schöne Grüße aus Stuttgart.
Das war Fokus Südwest heute am Donnerstag, 23. Juli 2020. zusammengestellt bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Widerstandes zur Wehr
setzen. Das kann's ja wohl nicht sein. Nein.
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.